So ein gemütliches Intro. Hallo,
hallo, Brasil, hallo. Brasil. Hallo, es ist der Sonntag, der 12. Februar 2023.
Richtig.
Morgen ist es wieder soweit. Morgen laufen sie wieder durch Dresden. Die Leute, die nicht wissen, wo Gewalt und Gegengewalt, wie das zusammenhängt, laufen morgen und demonstrieren dagegen, dass in Dresden 7 Milliarden Menschen getötet wurden. Als einzige Stadt im Krieg hart getroffen worden. Als einzige Stadt in Deutschland. Als einzige, Olli.
Ist das immer am 13. Februar oder was?
13. Februar. Da, ja? Das ist der Feuersturm auf Dresden. Horror, Horror. Dresden hat es als einzige Stadt erwischt im Zweiten Weltkrieg. Ist so.
Ja, Schwamm drüber. Komm, lass uns.
Und direkt die erste Schlagzeile. Tag 24, nach 2 Minuten 20. Olli Schulz, Feuersturm auf Dresden, Doppelpunkt, Schwamm drüber.
Ja, weil das ist mir jetzt gleich zu schwieriger Einstieg in die Sendung. Jan, mir geht's so, wir nehmen heute Morgen auf, es ist wieder eine brühwarme Sendung. Und ich habe heute gedacht, ich gehe zurück ins Bett. Ich wollte heute schon das Mikrofon so aufbauen, im Bett eingekuschelt die Sendung mal machen. Das habe ich mir früher öfter mal vorgenommen, habe es aber nie gemacht. Aber ich möchte heute unsere Hörerinnen und Hörer bitten, und du vielleicht auch, Jan, sie bitten, im Bett zu bleiben. Das wird eine Kuschelsendung heute, finde ich. Es ist gerade kalt, irgendwie der Winter zeigt sich von seiner hässlichsten Seite. Oh. Und du, wenn ich mal ganz ehrlich bin, siehst auch nicht so richtig frisch aus. So blass, als wenn du dein Gesicht aufgebleicht hast gestern. Also wie beim Zahnreiniger.
Ja, mir ist,
also
das, mir ist ein bisschen die Anal
Bleaching. Du siehst aus wie ein Q-Tip.
Ich hatte noch Anal Bleaching Creme an den Fingern und habe mir damit das Gesicht eingecremt. Das ist das Gesicht, genauso wie das Rektum, ist ein bisschen heller als der Rest vom Körper.
Nee, ich weiß gar nicht. Dein Gesicht sieht heute aus wie ein aufgebleachtes Arschloch.
Sehe ich so blass? Ich guck mal rein.
Du bist so blass.
Nee, aber du lässt dich auch immer von den Lichtverhältnissen irritieren. Ich habe hier teilweise also so Beleuchtungsringe aus dem Norbert Röttgen Archiv, habe ich mir so von Norbert Röttgen diese Ringe, die man oben, wo die Kamera drin ist, diese YouTube-Ringe. Das
Kamerering.
Ja, habe ich ganz viele
Beleuchtungsring.
Habe ich ganz viele deswegen sehe ich aus wie ein blasses Arschloch, weil ich von einem blassen Arschloch angeleuchtet werde. Diese Leuchtringe sehen ja aus wie so ein leuchtendes Arschloch im Grunde. Nee, also lass dich nicht irritieren. Ich habe wunderschöne rosige Haut. Guck mal, jetzt wenn das Licht ein bisschen gelber wird, dann sieht das alles viel besser aus. Außerdem sitze ich vor einer Wand in Korallfarben. Ich bin nämlich auf der Arbeit hier. Guck mal, und das macht meine Gesichtsfarbe gleich ein bisschen blasser. Bei dir sehe ich wieder den Buddha.
Bist du jemand, der zum Gesichtsmediziner geht? Also Poren mal reinigen lassen. Hast du sowas schon mal gemacht?
Habe ich schon mal gemacht. Ich war schon mal in so einer Wellnessbehandlung, da wurde das getan. Bei mir wurden irgendwie so Facial. Ich dachte, ich werde einfach, ich kriege einfach wie ich das aus den Pornokategorien kenne. Einfach
nur Facial.
Hab ich einfach, aber nichts da. Enttäuschung war groß, als nur eine teure Kaviarcreme auf meine verstopften Poren aufgetragen wurde. Statt ein geiles Sexfest. Und deswegen.
Ich habe ja eine sehr großporige Nase, Jan. Deswegen gehe ich nicht zum Mediziner, weil da kommen Sachen raus.
Zeig mal.
Wenn man so, kann man so nah rangehen mit der Nase.
Da sind Sachen drin, Ollis Poren. Der heilige Gral.
Da sind drei Kosmetikerinnen sind da schon reingestürzt in die Schächte meiner großen Poren und arbeiten jetzt drin. Haben sich einen kleinen Nebenbetrieb gemacht. Nee, tatsächlich würde ich das gerne mal machen. Ich habe aber Angst, dass das zu eklig für jede Kosmetikerin oder jeden Kosmetiker ist. Deswegen mache ich das nicht. Weil ich habe so große Poren. Kennst du das nicht? man so.
Habe ich überhaupt nicht. Ich habe ganz kleine Poren. Ich habe eine sehr gute Haut, Babyhaut, aber trockene T-Zone. Bei dir die Poren wirklich, als würde der Frodo als nächstes irgendwie in seinen Ring reinwerfen wollen.
Kennst du dieses Spiel noch beim Dom, wo immer so Tiere hochkommen, du mit dem Hammer raus aus so Löchern? Weißt du, das kannst du in meiner Nase spielen, das Spiel. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Wo du mit dem Hammer immer raufgehauen hast. Jan, was war das für eine Woche? Erstmal ganz kurz, Leute. Ihr macht kurz Stopp, ihr macht kurz Pause, holt euch jetzt mal ein paar leckere Knabber rein und kuschelt euch wieder zurück ins Bett. Vielleicht noch ein bisschen Obst, wenn ihr was im Kühlschrank habt. Mal einen Apfel aufschneiden zum Beispiel und den essen während der Sendung. Einkuscheln, zwei Kissen hinter das Sofa und Handy zur Seite und einfach mal zuhören. Weißt du? Heute mal so eine richtige Bettkuschel-Edition mal wieder.
Zieht euch mal die Wollsocken an von Oma. Einfach mal Wollsocken drüber, eine kuschelige Decke. Macht euch mal einen warmen Tee, einen Kakao, setzt euch mal hin, wird eine entspannte Sendung. Guck mal, was ich habe hier. Ich habe mir in der Apotheke die M-Eukal-Bonbons gekauft und zwar immer nur die mit Zucker. Die möchte ich nicht zuckerfrei haben. Ich möchte wirklich die guten M-Eukal.
Ich nehme die auch immer mit Zucker. Ach, die gab es in meiner Kindheit schon. Und ist das Artwork Retro oder haben sie es seitdem wirklich
nicht verändert? Inzwischen wurde es neu aktualisiert. Der hat ein Skateboard unterm Arm, das ist wohl ganz neu. Aber es ist wahrscheinlich auch schon 20 Jahre alt, weil welche Jugendlichen haben noch ein Skateboard unterm Arm? Guck mal hier, dieser Typ.
Weniger.
Ist aber genderneutral, ja, kann alles sein. Kann ein Mädchen, kann ein Junge sein, weiß man nichts. Alles ist offen.
Mir ist heute so kalt, Jan. Ich würde zum Bonbon jetzt gerne lutschen. Und ich überlege gerade, ob ich die zweite Hälfte dann wirklich mal aus dem Bett heute mache.
Das fände ich toll, wie Yoko Ono damals und John Lennon ein Sleep-In, fest und flauschig die Sendung aus dem Bett. Wir hatten ja jahrelang dieses Thumbnail, wo wir beide im Bett waren, wo man jetzt mal ehrlicherweise, wo wir ein anderes Thumbnail haben, mal sagen kann, wir haben nie wirklich im Bett gemeinsam eine Sendung moderiert. Das war immer ein riesengroßer Fake. Wir haben auch noch nie eine Sendung auf dem E-Scooter moderiert oder wenn ich auf dem E-Scooter und du im Roller. Das ist alles bislang nur immer Thumbnail. Das ist Kino im Kopf gewesen. Es hat nie wirklich stattgefunden. Sorry to disappoint you.
Genau. Sorry to disappoint you all. Aber was hast denn du da eigentlich im Hintergrund? Darf ich das mal kurz fragen? Ein riesiges Handy als...
Nein.
Was
ist das? Möchtest du wissen, wirklich, interessiert dich das wirklich, was hinter mir hängt?
Ist das ein Spiegel mit einer Uhrzeit drin? Was Nein. Ist, das habe ich ja noch nie gesehen.
So, guck mal hier, da. Das ist...
Ich zeig jetzt... Das muss ich mal ganz kurz...
Meine Damen und Herren, ich zeige Olli Schulz,
sieht aus wie ein
mein Büro.
Es sieht aus wie ein Spiegel, ist aber mit der Handyzeit, die an und mit E-Mails, ist das dein, mit Entsperren, aber Nein. Trotzdem, was ist das denn?
Es handelt sich um eine als Poster gerahmte Eilmeldung, ein Screenshot aus dem Jahr 2015, ein echter Screenshot aus dem Jahr 2015, den ich gemacht habe mit meinem Handy, um 11.16 Uhr am 19. März 2015, ein Donnerstag, da hat Spiegel Online die Eilmeldung rausgegeben, wirklich war, Neo Magazin Royal ist Satire. Das war die Schlagzeile, die sie per Push-Eilmeldung rausgegeben haben. Und das fand ich so lustig, dass ich mir das als Poster habe ausdrucken lassen und eingerahmt.
Warum haben die das raus? Warum haben
das war der Varoufakis-Finger. Weißt du das nicht mehr, wo wir Günther Jauch Stinkefinger von Yannis Varoufakis, dem damaligen griechischen Finanzminister, untergejubelt haben und alle auf einmal ganz verwirrt waren.
Einer deiner ganz großen Fernsehcoups, meiner Meinung nach.
Ja, wobei man sagen muss, die Entstehungsgeschichte ist ganz lustig, weil aus dem weitesten Sinne des Produktionsumfelds ein Bekannter von dem damaligen Produzenten, sag mal, dieser Stinkefinger, der ist doch bestimmt von euch. Und dann wir so, ah ja, stimmt, der ist vielleicht von uns. Und dann haben wir einfach, den Stinkefinger einfach gefälscht. Und bis heute ist nicht klar, selbst Günther Jauch nicht, ist nicht klar, ob Yannis Varoufakis wirklich auf diesem Subversive Film Festival in Kroatien einen Stinkefinger gezeigt hat oder nicht. Das bleibt unklar. Das war 2015.
Genau. Es würde auch unklar bleiben, wenn du es jetzt aufklären würdest, weil die Leute sowieso nur noch hören und verstehen wollen, was sie wollen.
Ja.
Das ist ja nun mal auch so.
Da muss ich mich übrigens direkt entschuldigen diese Woche, weil es ist ein riesengroßes Missverständnis entstanden am letzten Donnerstag. Vor drei Tagen, da wurde die Meldung rausgegeben. Ich lese sie mal gerade ganz kurz vor, damit ich den Wortlaut richtig hinbekomme. Und zwar als Ankündigung für das ZDF-Magazin hat die Online-Redaktion gedacht, während ich schon im Studio stand, dass es ein mega geiler Gag ist, wenn sie folgenden Satz schreiben im Internet. Und zwar schreiben sie, in eigener Sache schreibt das ZDF-Magazin, das Online-Team von meinem, ich sag mal ruhig den Namen, Stefan heißt er, ist einer der Hauptverantwortlichen. In eigener Sache, diese Woche wird es kein ZDF-Magazin geben. Wir gratulieren Jan Böhmermann zu einem gesunden Mädchen. Das ist erstmal prinzipiell ein lustiger Witz. Das Problem ist aber, dass sie natürlich die Rechnung ohne die Dummheit des Internets gemacht haben. Und was dann wirklich, ich wusste schon, als ich gelesen habe, weil das einfach so kommentarlos rauszuposaunen, ist ein geiler Gag, aber die Trottel haben natürlich gedacht, oh Gott, jetzt fallen alle Hüllen, Böhmermann, erstmal, jetzt wird er auf seine alten Tage nochmal, jetzt kommt er nochmal, jetzt hat er da irgendwie wieder mit einer Instagram-Influencerin, hat er sich da irgendwie eine neue Familie gegründet, jetzt wird dann direkt wie bei Laura Müller-mäßig bei OnlyFans das neue Kind ausgeschlachtet und tatsächlich, 3 Minuten nachdem dieser Tweet rausgegangen ist, haben sich total viele Leute im Büro gemeldet, hier in der Firma angerufen, beim ZDF angerufen, ZDF-Pressesprecher direkt auf mein Handy, hey Jan, hier hat gerade die dpa angerufen, kannst du mehr zu der Geburt deiner Tochter erzählen, so... Wollt ihr mich verarschen, Mann?
Alter.
Seid ihr bescheuert?
Vor allem, als wenn jemand wirklich denken würde, die würden eine Pressemitteilung über die Geburt eines Kindes rausbringen.
Ich bin aber trotzdem...
Ich habe da gerade mit einem lieben Kollegen drüber geredet, der auch was Ironisches im Internet gepostet hat. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und auch ich, also das Zeitalter ist vorbei, dass du irgendwas Witziges machen kannst, was unklar ist. Letztes Jahr habe ich bei meinen Konzerten 2-mal diese Aktion gemacht, dass das Publikum mich ausbuht, das online gestellt. Es wurde von Leuten übernommen. Es geht nicht mehr. Das Schlimme ist, man verzweifelt dran. Ich habe mal aus Witz und Statement, weil ich was hier über Tatort gesagt, ironisch aufgenommen, haben die Leute ernst genommen. Es ist einfach vorbei. Es ist wirklich vorbei. Ich sehe das jetzt gerade an dieser Helge-Schneider-Diskussion. Ich habe die Maischberger-Sendung leider nicht gesehen. Aber anscheinend hat er wohl gesagt, kulturelle Aneignung, wenn ich Musik mache, ist mir scheißegal. Da sind Leute drauf aufgesprungen, die überhaupt keine Ahnung von Musik haben und sonst was. Ein wirklich zermürbendes Thema. Ich will auch gar nicht weitermachen. Vor ein paar Tagen, glaube ich, habe ich auch als Schlagzeilen nur gelesen, ich bin viel zu wenig drin, Gronkh beleidigt worden oder verurteilt, weil er gesagt hat, J.K. Rowling interessiert ihn nicht. Und ich glaube nicht, dass es die Vogue-Bubble ist, aber ich glaube, es gibt viele Leute mit viel Zeit, die sich extrem empören für kleine Scheiße, wenn jemand mal einen Satz gesagt hat. Und das ist in meinem Auge so ein bisschen die Vogue-Bubble,
ja. Ja, lass uns diese Diskussion nicht wieder anstechen. Lass uns
da bloß nicht weiter
drüber reden. Weil dann geraten wir wieder in so ein... Das Ding ist, wir sind wie so eine... Hast du von dieser Sozialwissenschaftlerin gehört, die mit dem AfD-Mann zusammen ist? Hier, die Musikjournalistin Steff Karl. Hast du davon der Geschichte gehört, die mit ihrer Freundin unterwegs war und von irgendeinem ehemaligen AfD-Abgeordneten, Berliner Abgeordnetenhaus, Abgeordneten, da irgendwie rassistisch beleidigt worden sein soll und dann auch körperlich angegangen worden sein soll. Und es kam raus, dass dieser AfD-Mann, also der, wenn das alles so stimmt, wenn das Gericht das feststellt, der Prozess läuft noch und ich glaube übermorgen wird das Urteil gesprochen in dieser Sache. Angeblich hat dieser AfD-Mann die schwarze Musikjournalistin auch gebissen und dann irgendwie eine Diskussion anfangen wollen über das N-Wort, warum man das nicht mehr sagen dürfe. Ist sehr schlecht, wenn man diese Diskussion anfängt, erstmal als besoffener Nazi, mutmaßlich, und dann vor allem schlechte Argumentationsgrundlage und ein schlechter Standpunkt, um ein vernünftiges Gespräch zu...
Aber warum war sie überhaupt mit einem AfD-Typen zusammen?
In der Kneipe, Frage. Einfach am Nebentisch.
In der Kneipe.
Und dann saß sie mit einer Freundin da und also der Prozess wird gerade übrigens begleitet, das findet man andauernd in Berliner Lokalmedien. Ich interessiere mich so ein bisschen dafür, weil ich das schon einigermaßen selbstbewusst und ganz gut finde, dass sie da jetzt juristisch gegen vorgeht. Auf jeden Fall kam im Prozess raus, weil seine, des mutmaßlichen Täters, Ehefrau oder Freundin, ist eine jetzt eher als linksliberal geltende Sozialwissenschaftlerin, die auch ein relativ renommiertes Buch geschrieben hat über die Hintergründe zur AfD und dem neuen deutschen Rechtsextremismus. Und ich mach mal so, im Lichte dieser laufenden Gerichtsverhandlung und vor dem Hintergrund, dass sie offensichtlich mit einem AfD-Politiker zusammen ist, sieht das alles wieder so ein ganz bisschen anders aus. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht darüber. Stell mal vor, du bist mit einer Kommunist und Nationalist oder, keine Ahnung, Nazi und Zecke in einer Beziehung und lieben sich total, aber müssen sich irgendwie einigen, dass sie zu Hause nicht über Politik sprechen. Das soll es ja geben. Das soll es ja geben.
Aber oft vergiftete Stimmung am Küchentisch. Oder einfach schweigen sich dann an. Ganz schlechte Konstellation.
Bei jeder Hitler-Doku, bei jedem mal durchs Programm zappen, immer so, ja, lass doch mal gucken. Aber aus unterschiedlichen Gründen gucken sie Hitler. Wie, du hast was gegen Hitler? Und schon wieder Streit. Aber der Sex ist gut.
Ja.
Was macht man denn da?
Ja, ist immer Hate-Fuck bei den beiden, auf alle Fälle. Keine Ahnung. Jan, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, hast du das mit dieser Band Weimar mitbekommen, die bei Universal veröffentlicht wurde, wo der Spiegel gerade einen großen Artikel drüber gemacht hat? Das finde ich ja eine äußerst interessante Geschichte. Und jetzt kommt's. Also, für alle, die es nicht wissen, es gibt wohl eine Band, die ist vor einem Jahr auf Platz 5 in die deutschen Charts eingestiegen, was nichts mehr bedeutet. Da musst du, glaube ich, 500 CDs verkaufen. Es ist scheißegal. Diese ganzen Charts, lasst euch davon nicht mehr blenden. Keiner kauft mehr CDs und Platten, außer ein paar Nerds wie ich. Und egal, Weimar ist eine Band aus, rate mal, wo sie herkommen.
Weimar.
Aus Weimar. Und die sind auf Platz 5 eingestiegen, haben ein paar Videos draußen gehabt und vor einem halben Jahr hat ein Hörer oder eine Hörerin mir ein Lied von denen geschickt und meinte, ey, hör mal, Olli, ich glaube, das sind Kraftklub mit unter einem anderen Namen. Mhm. Und wenn man die Strophen in dem Gesang hört, ich habe es mir angehört, könnte man tatsächlich kurz denken, das ist Kraftklub, bis dann der klassische böse Onkels-Refrain kommt. Und diese Band besteht wohl aus verschiedenen Mitgliedern, die in verschiedenen Neonazi-Bands gespielt haben. Und das ist der großen Plattenfirma Universal irgendwie nicht aufgefallen. Da würde ich gerne mal wissen, wie die Verhandlungen verlaufen sind, ob sich jemand auch mal die Platte vorangehört hat.
Ja, oder die Bandmitglieder.
Ist natürlich jetzt,
also bitte vor Vertrag.
Also ich würde schon als Plattenfirma, ne? Nicht nur, die Typen treten vermummt auf und man weiß ihre Namen nicht. Schon mal irgendwie, wenn ich in der heutigen Zeit eine Plattenfirma
schon mal mache, schwierig.
Okay, die Typen, sie nennen sich Weimar, sie machen deutsche, ehrliche Musik mit geradeaus Texten und sie wollen ihre Namen nicht preisgeben, dann würde ich doch als Plattenfirma ganz kurz mal überlegen, ob ich mir da nicht mal ein paar Recherchen einholen würde, bevor ich die veröffentliche.
Oder wenigstens Maske ab.
Von Universal
einmal ganz kurz bekommen. Maske ab vor Vertragsunterzeichnung. Können wir einmal bitte eure Gesichter sehen? Ach so, du bist
ein Neonazi. Hakenkreuz auf der Stirn. Ja, ach, sorry, können wir leider doch nicht machen. Du hast ein Hakenkreuz auf der Stirn, deswegen die Maske. Nee, ganz ehrlich, falls jemand von Universal die Sendung hört, schreib mir bitte mal, wie das zustande gekommen ist. Das würde mich auch privat interessieren, wie man meint, dass man da mit einem großen Coup irgendwie gelandet ist, wenn man einfach eine Band, wo dann irgendwie der Spiegel innerhalb kürzester Zeit rausfindet, sorry, aber die waren alle in Nazi-Bands oder zwei oder drei Leute jedenfalls. Die nennen sich Weimar, was nichts gegen diese Stadt ist, natürlich eine
tolle
historisch
Stadt,
wichtige Stadt.
Tolle Stadt.
Tolle Stadt.
Ja.
Tolle Stadt. Allerdings wirklich eine obskure Sache. Es gibt inzwischen nur noch zwei Videos von denen. In dem einen Video sind natürlich auch, die sind natürlich nicht mehr dumm. Ach, ich vermisse die alte Zeit. Da gab es 5 Nazi-Bands. Die hießen Störkraft, Endstufe und du wusstest, sie sind alle scheiße. Weißt du, heute verkleiden die sich alle inzwischen, machen auch populäre Musik. Ganz ehrlich, Nazi-Rock, Jan, na, ist die, also ich habe da immer so ein Interesse dran gehabt, weil es so beschissen ist. Weil die können ihre Instrumente nicht spielen. Die Musik, lyrisch, alles ist der letzte Rotz und es kann man vielleicht Leuten, die das natürlich nicht so witzig finden, nicht so richtig erklären, aber es ist eine große Unterhaltung, diese Idioten dabei zuzuhören, wie sie versuchen zu musizieren und manchmal hat man sich das früher reingezogen und dachte, Alter, ist das scheiße. Das ist so ein faszinierendes Ding, wie so ein Verkehrsunfall, will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber jetzt inzwischen sind die Nazis natürlich moderner geworden, orientieren sich an Kraftklub. Im Endeffekt muss man aber immer nur den Refrain hören, um zu wissen, dass es scheiße ist und die Message scheiße ist. Und so ist es auch bei diesen beiden Songs, glaube ich. Lasst euch nicht verarschen. Ah, egal. Interessante Story jedenfalls.
Ja, finde ich.
Gibt's die noch bei Spotify?
Die gibt's nicht mehr bei Spotify, hat Universal, nachdem der Spiegel sie darauf hingewiesen hat. Das sind Leute mit Blood and Honor Bezug, Leute, die auch schon jahrelang seit Mitte der 90er in der Neonazi-Szene unterwegs sind.
Die einfach sind auch alle schon 45 oder so.
Also ja, ja,
das so mein Alter,
allein schon, ne? allein schon deswegen haben sich Masken aufgezogen. Bei zwei von denen sind es, glaube ich, gar nicht Masken, sondern einfach nur ein bisschen mit weißer Schminke das faltige Gesicht übergemalt. Aber wer hätte gedacht, dass die deutsche Musikindustrie nicht so richtig geschmackssicher ist, wenn es um antisemitische Texte geht und Leute mit so ein bisschen fragwürdigen Background. Vielleicht könnt ihr nochmal irgendwie Weimar zusammen mit Farid Bang und Kollega eine Reise in irgendwie an ein deutsches Mahnmal machen, um sich nochmal vielleicht einzusortieren, damit der Echo doch dann noch entgegengenommen werden kann. Also ein bisschen, ich sag mal so, hat das ja auch Tradition überhaupt im deutschen Kultur- und Musikgeschäft, dass man nicht so richtig genau weiß, was da eigentlich hintersteckt. Auch, also nichts gegen Nena und so, aber vielleicht ein kleines bisschen auch gegen Nena, was völlig anderes. Aber auch so ein kleines bisschen, da ist man froh, dass sie, wenn sie singt, ist man froh. Und gerne auch am besten die alten Songs. Bitte. Und auch Xavier zum Beispiel.
Ich bin da hin und her gerissen mit Nena, bin ich ganz ehrlich. Hm? Ich glaube, dass nicht jeder Künstler politisch sich äußern sollte zu einem, sagen wir es mal so, und lieber durch seine Musik und seine Kunst bestechen sollte. Und das ist auch die Sache, wo wir noch kurz zurückkommen wollen auf Helge Schneider. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum Helge Schneider überhaupt zum Maischberger
geht. Das habe ich mich auch gefragt. Grundsätzliche
Kritik. Und das ist nämlich die Sache, grundsätzlich ist das so ein toller Künstler, der es nicht nötig hat, überall aufzutauchen. Er ist auch sehr viel bei Lanz gewesen und bei diesen ganzen Talksendungen, was für mich ein Albtraum wäre, dauernd in Talkshows über mich zu reden, dann das ganze Warten. Du warst ja auch mal bei Lanz oder so. Du kennst das ja auch alles. Da hinzufahren, das ist ja ein ganzer Tag im Arsch, nur für so einen Talkshow-Auftritt.
Aber die Schnittchen sind ganz lecker und es ist eigentlich immer ganz nett da im Hintergrund. Das wird man sich immer sehr, fühlt man sich sehr gut betreut, aber es hat ja auch einen Grund, warum man sich so gut betreut fühlt, damit man wenigstens etwas Positives hat, was man von so einem Tag da mitnimmt. Ne? Ich verstehe es auch nicht.
Die Hähnchenspieße bei Lanz,
waren gut. Ich verstehe auch gar nicht das Konzept von Maischberger, warum dann da irgendwie der hier, keine Ahnung, der Dalai Lama sitzt oder irgendwie Joe Bidens Sohn und dann kommt irgendwie Helge Schneider mit einem Gehstock rein und erzählt was über kulturelle Aneignung und dann kommt irgendwie als nächstes, kommt dann da irgendwie Oliver Kalkofe ist auch noch mit dabei und so. Also was, ich verstehe das Konzept überhaupt nicht. Was ist denn das für ein Konzept?
Nee, vor allem ist es eigentlich vorprogrammiert, dass danach alle an die Decke geben, weil irgendjemand eine Meinung hat, mag sie jetzt richtig oder falsch sein und das in dieser Talkshow, es ist ja immer entweder Maischberger, Lanz oder wie heißt nochmal die Mittwochs, Ilner, glaube ich, wo dann die Leute sich darüber aufregen, dass irgendjemand eingeladen wurde, der irgendwas sagt, was seine eigene Meinung ist, was der Gesamtsituation nicht weiter voranbringt, sondern einfach nur einen stagniert, dass alle sich darüber aufregen und zwei Tage lang sich gegenseitig anklagen und das Thema ist kein Stück weitergekommen. Ich würde gerne ganz kurz was zur kulturellen Aneignung erzählen.
Oh, gerne. Aber machen wir mal kleine Babyschritte. Das ist ja ein vermintes Feld.
Wir machen mal ganz kleine. Ich würde nämlich gerne, ja, es ist ein vermintes Feld, aber auch ein interessantes Feld. Ich habe für Paul McCartney eine Dokumentation oder ein Interview gesehen, wo er erzählt hat, und jetzt geht es um Südafrika. Er hat aufgenommen in den 80er Jahren oder Ende der 70er Jahre nach dem Ende der Beatles eine Platte und musste bei Fela Kuti vorsprechen. Fela Kuti, für Leute, die es nicht wissen, nigerianischer Musiker und Volksheld und politischer Kämpfer gegen die Apartheid gewesen, ganz wichtige Schlüsselfigur in der musikalischen Szene in Afrika gewesen. Mhm. Und der hat 77, da haben hat das Regime versucht, ihn zu überfallen. Seine Mutter ist dabei gestorben, er hat einen Schädelbasisbruch gehabt und er hat den Sarg den damaligen Aggressoren, Diktatoren vor den Präsidentenpalast gestellt. Den Sarg seiner Mutter, die gestorben ist. Ganz interessanter Typ gewesen. Nicht nur interessant, ganz wichtige Figur. Und der hat unter anderem auch Leuten wie Paul Simon vorgeworfen. Und nicht zu Unrecht. Paul Simon hat 86 Graceland aufgenommen in Südafrika mit den besten südafrikanischen oder afrikanischen Musikern. Eine Platte, die ihm 4 Grammys oder so beschert hat und wirklich eine tolle Platte auch ist. Paul Simons Karriere stagnierte vorher allerdings und er hat sich da schon, sag ich mal, Input geholt, ohne das, glaube ich, genug zu kennzeichnen. Das muss man ihm wirklich vorwerfen. Und was man ihm am meisten vorwirft, in den 80er Jahren, als halt die Apartheid noch groß war in Südafrika seit vielen Jahrzehnten, da gab es halt diesen Ort Sun City, das ist, glaube ich, ein Hotel gewesen, wo man Künstler eingeladen hat, die dann für die Weißen und für die Reichen, also die Apartheid in Südafrika bestand nicht nur aus, dass die Weißen alles beherrscht haben, sondern dass es auch natürlich käufliche Menschen gab, die schwarz waren und sich dem Regime unterworfen haben. Und so wurde dieses Land auseinandergerissen, also ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber es war einfach verpönt und Little Steven, der Gitarrist von der Bruce Springsteen E Street Band, hat diesen Song gemacht, I Ain't Gonna Play Sun City, wo sich ganz viele Künstler zusammengeschlossen haben, um zu zeigen, dass man in diesem Land gerade nicht spielen sollte, weil es nun mal unterdrückt ist. Wer hat trotzdem da gespielt? Paul Simon. Mhm. Und was dir vielleicht noch mehr das Herz bricht, eine deiner Lieblingsbands hat sich auch nicht daran gehalten und da auch gespielt, und zwar Queen. Mhm. Queen haben auch in Südafrika gespielt, und zwar 1986, 85, haben immens viel Geld bekommen, aber immens viele Vorwürfe auch dafür, dass sie diesen Schritt gemacht haben. Einige Künstler haben darauf nicht gehört. Und für mich ist kulturelle Aneignung, um das kurz abzuschließen, vor allem die Menschen auszubeuten, die da gelebt haben und nicht ihre Musik zu übernehmen, weil ich glaube tatsächlich auch, das ist jetzt nur meine Meinung, Musik ist ein kultureller Austausch, wo unheimlich viel entwickelt werden kann, indem man sich kulturell austauscht. Finde ich total wichtig. Ich glaube, das große Problem, so wie ich es empfinde, ist vor allem, dass die Musiker ausgebeutet wurden, dass nicht genug irgendwie den Menschen Respekt gezollt wurde, die dort gelebt haben und auch, sag ich mal, unter ärmsten Bedingungen Musik erfunden haben. Und trotzdem ist es natürlich ein Austausch. Und trotzdem haben natürlich, und das ist nun mal so, Leute, die reich und privilegiert waren, schon diese Szene ausgenutzt, zum gewissen Teil. Und Fela Kuti würde man vielleicht, den ich eben gerade erwähnt habe, noch viel mehr irgendwie Respekt zollen, wenn er nicht, seine Mutter war eine richtig wichtige, große afrikanische Frauenrechtlerin. Er hat sich aber dann entschieden, die alten Werte Afrikas wiederzuholen und hat dann auch leider propagiert, dass Homosexualität eine Krankheit ist, dass Frauen eigentlich zum Kinderkriegen da sind. Und so beißt sich da auch wieder die Geschichte von dem starken Volksheld. Was ich sagen will, keine Zeit, keine Ära, keine Kultur ist frei von Schatten und von unangenehmen Punkten. Es ist, es bleibt spannend, es ist ein Thema, über das man zu Recht meiner meiner Meinung nach diskutieren kann. Allerdings finde ich diesen Austausch von Musik und kulturellem Austausch nicht verwerflich, sondern ganz, ganz toll. Sondern, also jetzt habe ich auch genug erzählt.
Aber ich weiß genau, ich kann das gut nachvollziehen und ich finde das, ich glaube, Helge Schneider fühlte sich da in irgendeine Defensive gedrängt, in der er sich, glaube ich, gar nicht ist und hat so ein bisschen verkannt, dass natürlich auch, ich sag mal, der Vorwurf der kulturellen Aneignung sich ja nicht nur auf einen spezifischen Vorgang oder auf so eine Aktion wie, man spielt jetzt nicht in Südafrika aus politischen Gründen beschränkt, sondern wenn man den größeren Kontext sieht, also überhaupt die Unterdrückung schwarzer Menschen durch weiße Menschen, das koloniale Erbe, was es nun mal einfach auch gibt. Also wenn ich, keine Ahnung, durch Berliner Museen laufe oder wenn du guckst, was im neuen Berliner Stadtschloss ausgestellt ist, das kannst du eigentlich, wenn du weißt, wie das da alles hingekommen ist, nicht mehr guten Gewissens anschauen und da irgendwie zumindest eine Diskussion in Gang zu bringen und so eine Art Bewusstsein zu schaffen, im Rahmen oder in der weißen Mehrheitsgesellschaft, die ja dieses Erbe eben auch verwalten muss, da kann ich schon nachvollziehen, dass man da so ein bisschen spitzer argumentiert und dass man so ein kleines bisschen den Begriff weiterfasst und darauf aufmerksam machen möchte. Und da muss sich Helge Schneider eigentlich nicht angepieselt fühlen. Ich fand es auch so ein bisschen blöd und so klein eigentlich.
Nein, ich glaube auch gar nicht. Außerdem ist das ein Thema, guck mal, ich habe gerade so weit ausgeholt.
Aber ich fand das total interessant.
So ein Thema kann man,
ich finde das
nicht in der Talksendung und man kann so ein Thema auch nicht auf Twitter, sondern das ist ein Thema. Da können wir echt 2 Stunden mit Musikern verschiedener Kulturen drüber reden. Da wird man eine Menge lernen. Das ist nämlich ein voll interessantes Thema. Ja. Aber dadurch, dass es immer nur verkürzt abgehakt wird, ne, und man sich da gar nicht über ganz viele Punkte irgendwie austauschen kann, wird es immer zu so einem Streitthema. Weil es ist ein interessantes Thema. Wie ist Musik entstanden? Wie ist dieser kulturelle Austausch? Was ist wichtig dran? Wo wurden wirklich Menschen unterdrückt und Kulturen und, sage ich mal, ausgebeutet kulturell auch? Darüber kann man reden. Aber das schafft man nicht in kurzen 20 Minuten. Und darüber könnte man echt mal eine geile Sendung mit geilen Leuten machen. Und Spotify mal eine Sondersendung macht, biete ich mich an als Moderator.
Ja, man darf auch nicht vergessen, wir reden ja jetzt in der Zeit und wir sind natürlich auch hin und her geworfen von aktuellen Entwicklungen und sind gar nicht in der Lage drauf zu schauen, aber nur mal ein Beispiel, Thema moderne Frauenrechte, moderner Feminismus. Als ich angefangen habe mit meiner Fernsehsendung, weiß ich noch genau, wie ich mich darüber lustig gemacht habe, weil ich das überhaupt nicht kannte und absolut keine Ahnung hatte, was so profilierte Frauenrechtlerinnen, Theresa Bücker, Anne Wiezorek, was sie eigentlich wollen. Warum die nicht das wollen, was Ali Schwarzer unter Feminismus versteht und warum das sich eben weiterentwickelt. Das habe ich einfach als Fremdwagen, ich habe es nicht verstanden, weißt du? Und dann fängst du langsam an, okay, erstmal über den Widerstand, dann denkst du, okay, machst dir Gedanken darüber, Momentchen mal. Vielleicht, okay, da ist ja vielleicht doch was dran. Du bist einfach zu dumm, du schnallst es nicht. Und ich glaube, dieses ganze Ding, auch kulturelle Aneignung, genauso wie mit normaler Milch und Hafermilch oder Erbsenproteinmilch, es gibt sehr gute Argumente, die man nur manchmal einfach zulassen muss. Und dann schnallt man es mit ein bisschen Abstand.
Kennen wir ja auch bei unserem kleinen Böhmi Böhmermann.
Ey, ganz ehrlich.
Der eine kleine ernährische Entwicklung hier durchmacht.
Ja, also alleine, dass du derjenige bist, der hier schon seit Jahren irgendwie mit irgendwelchen komischen Veggie-Milchs rumexperimentiert und ich mich mit dem Café-Standort Köln-Ehrenfeld auf Kriegsfuß stelle, weil ich irgendwie in einem Café, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, da passiv-aggressiv angeflaumt wurde von einer Bedienung, die auch dem modernen Feminismus, glaube ich, relativ nahe stand. Möchte ich jetzt mal so, don't judge a book by its cover, aber da würde ich mal sagen, da wurde auch viel moderner Feminismus inhaliert. Und da habe ich gesagt, einmal normale Milch. Da habe ich mich so angepflaumt, Alter. Ich war so sauer dann. Und dann jetzt mittlerweile bin ich seit Wochen auf diesem Erbsenprotein-Ding. Übrigens, ey, die Firma, die Erbsenprotein-Milch herstellt, die hat sogar so ein kleines Instagram-Video gemacht.
Die unterstützt die Band Weimar aus Weimar.
Genau, aber schau mal, aber das ist nicht so.
Siehst du, ja, guck mal,
wir sind Neonazis, aber wir trinken keine Kuhmilch mehr.
Wir machen
keine Kuhmilch.
Wir trinken unsere eigene Erbsenmilch.
Von so einem deutschen völkischen Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Frau noch am Herd steht und so. Die Erbsen sind alle gepflückt von blonden Mädchen. Und wir machen auch Sonnenwendfeier und sowas. Wir sind die Band Weimar und wir trinken Erbsenmilch.
Aber Vorsicht, mach das Gehirn klein. Erbsenmilch lässt das Hirn schrumpfen.
Aber das ist wirklich so, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass du diese Widersprüche nicht aufgelöst bekommst und diese Nazis, diese modernen Neonazis, die sehen ja gar nicht mehr aus wie Neonazis. Und viele sind von denen wahrscheinlich auch vegan, damit man irgendwie einen Zugang zu denen hat. Ey, aber
Viele von denen sind vielleicht gar keine Nazis mehr.
was ich sagen wollte, ist, dass ich kann das nachvollziehen, diese Diskussion anzustoßen. Ich kann diese politischen Punkte, Standpunkte verstehen, von denen heraus man das erstmal outcallt. Und ich finde diese Verwirrung auch von so, keine Ahnung, schwäbischen Abiturientinnen, die komisch angeguckt werden in Berlin, wenn sie mit ihren Dreads aus der BVG steigen und dann irgendwie. Ich kann das schon nachvollziehen, ja? Dass es da eine gewisse Entwicklung. Ja, kann ich verstehen. Also bei Dreads, wir sind aufgewachsen zu einer Zeit, wo ganz ehrlich schwarze Stimmen in der öffentlichen Konversation absolut keine Rolle gespielt haben. Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, wo die eine Hälfte der Klasse kam, waren die Eltern aus der Türkei, die andere Hälfte hatten deutsche Eltern und da haben die alle immer gesagt, ja, die einen sind die Türken, die anderen sind die Deutschen. Das sind die Umstände. Das liegt daran, dass
damals mehr Türken hier gelebt haben.
Nein, es leben genauso viele Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, die sind einfach anders integriert.
Die Türken, meine ich, lebten damals schon, das war die erste große Einwanderungsgruppe, die wir in Deutschland hatten, waren die Türken, die nach Deutschland gekommen sind. Immer noch die Menschen mit der größten die Menschen, die am meisten in Deutschland wohnen, neben Deutschen. Ja, aber
was ich sagen wollte, es wurde immer benannt als Kategorie, das sind in Anführungsstrichen die Türken. Inzwischen ist diese Kategorie komplett aufgelöst, weil die Kultur zusammengewachsen ist. Da sagt doch niemand mehr in der Klasse, einer ist der Türke und der andere nicht, sondern das ist einfach wirklich, also ehrlich nicht, das war früher wirklich
total krass. Ja, das ist ja auch gut so. Das ist ja auch
in der Klasse war das echt krass, weil damals war ja noch in Bremen-Nord, war ja der Bremer Vulkan. Das war echt ein krasser Werftstandort, da waren richtig tausende Leute haben da gearbeitet, eben auch viele Leute mit Migrationshintergrund aus der Türkei und das war aber echt so, in der Klasse war das komplett geteilt und es waren komplett bei den Elternfesten, wo ich mich immer gefreut habe über das leckere türkische Hefegebäck, hatte man im Grunde genommen wenig miteinander zu tun. Selbst in so einem komplett durchmischten Stadtteil wie jetzt Bremen-Nord oder sowas. Das ist echt krass. Also wirklich. Und das hat sich komplett aufgelöst. Was ich als totalen Fortschritt empfinde. Und das wird heute in Schulen absolut gar nicht mehr so wahrgenommen. Ne? Und ich glaube, ähnlich ist das mit schwarzen Stimmen und mit der Integration von anderen Sichtweisen in unsere Gesellschaft. Ist nun mal so. Dinge entwickeln sich weiter. Aber ihr könnt ihm auch auf Instagram folgen. Aladin El Mafalani. Er hat einen tollen Satz gesagt. Liebe Grüße, Shoutout an Herrn Aladin, den ich nicht persönlich kenne, aber ein Soziologe und Professor an der Uni und dieses tolle Bild. Früher Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland hätten gern Platz am Tisch gehabt. Jetzt haben sie einen Platz am Tisch und jetzt wird das Essen eben gemeinsam bestimmt. Und so ist es eben. Das ist eben passiert in den letzten 30 Jahren. So. Punkt. Ja.
Was ich trotzdem noch abschließend sagen will, zu so wichtigen Themen wie kulturelle Aneignung. Hört doch bitte auf Twitter euch gegenseitig die Köpfe anzuschlagen. Wenn euch das wirklich interessiert und ihr das Thema nicht nur benutzt, weil es gerade ein ganz gutes Selling-Point-Thema ist oder irgendwie euch da positionieren wollt, sondern wirklich wollt, dass Leute das verstehen, eure Ansicht, dann kann man darüber sich wirklich sehr, sehr gut unterhalten und auch irgendeine Plattform finden, die schlauer ist, als das in so kleinen Zeilen reinzudrücken, wo es eigentlich nur geht, nee, du verstehst das nicht. Wenn ihr der Meinung, ich verstehe das nicht. Auf Instagram habe ich extra noch meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt mir alles von dem, was ihr meint, was ich nicht verstehen würde, ja mal schreiben. Jetzt sage ich ja jedes Mal, kommt nur nie was. Aber alle schreiben mir so gerne, er versteht es einfach nicht. Dann erklär mir doch mal, was ich nicht verstehe. Dieses dumme Gelaber von, sorry Jan, ich weiß, jetzt hast du mich wieder. Dafür, von so 20-Jährigen, die gerade so wasted sind und sagen, ich finde es so peinlich, er versteht nicht. Was versteht man nicht? Schreibt mir das doch mal.
Toxischen Grundhaltung mal auf.
Ja, jetzt kommt wieder deine toxische Grundhaltung. Was frisst du da gerade?
Ich wollte gerade ein schönes Beispiel für das Problem der kulturellen Aneignung und überhaupt des Gedankenkonzepts. Mhm. Ich esse hier gerade ein Tiramisu, was ich mir gestern gekauft habe. Bei unserem, hier gegenüber in unserem Studio, kann ich ruhig den Markennamen mal sagen, weil es ist ja auch, kann man eher googeln.
Ist eine deutsche Erfindung Tiramisu?
Nein, ich habe ein Tiramisu gekauft bei der Firma, beim Delicato, die sind gegenüber, und da essen wir immer. Ist ein Laden italienischer Großhandel, betrieben von einer griechischen Familie. So.
Ja.
Und jetzt kommst du. Ich esse jetzt aber als Kartoffel dieses Tiramisu. Das ist so viel auf.
Aber es ist vom Griechen
hergestellt. Im Grunde genommen ist es eigentlich, ich glaube,
aber das Rezept ist von Italienern.
Alleine wenn ein Mensch mit griechischem Migrationshintergrund Tiramisu gewerblich verkauft, ist das ein Grund für den italienischen Botschafter, dass der griechische Botschafter in Rom einbestellt wird. Wir haben gehört, in Köln-Ehrenfeld verkauft eine griechische Familie Tiramisu. Kommen Sie mal her. Was sagen Sie dazu? It's complicated. It stays complicated. Lass uns mal lieber was Positives, was man klären kann in der Sendung.
Es bleibt kompliziert. Und jetzt habe ich für euch heute, ihr seid so eine kleine Glücksschweinchen, dass ihr heute diese Sendung hört. Weil heute habe ich nämlich zwei richtig gute Songs für die
Fidi-Umwelt-Liste,
die euer Leben die nächsten Tage positiv beeinflussen wird. Und zwar einmal von The Glorious Sons. Ich verstehe nicht, warum ich diesen Song vor 2 Jahren nicht auf die Liste gepackt habe. Ich muss es irgendwie übersehen haben. Zum Glück haben wir Hörer und Hörerinnen, die mir immer wieder mal geile Musik schicken. Und My Poor Heart von The Glorious Sons aus Kanada, großartige Band, haben auch eine eine mega Live-Version, die hat mir gerade jemand geschickt. Ich packe trotzdem die Studio-Version auf die Fidi und Bumsi-Liste. Wenn ihr die Band noch nicht kennt und auf gute Rockmusik, ich weiß, das klingt mega boomermäßig, aber auf gute Rockmusik steht, ne? Dann hört man The Glorious Sons, finde ich ganz, ganz toll. Und dann noch, haben mir auch mehrere Leute empfohlen, live, absolute Bank, The Wolf oder The Wolf, ich glaube aber The Wolf, weil es Niederländer sind, und die machen mega guten Bluesrock, wieder geiler Boomer-Ausdruck, Bluesrock. Aber der Song Night Train, der holt euch ab. Und diese beiden Songs packen wir hintereinander auf die Fidi und Bumsi-Liste und dann geht's ab nach
ich
Wohin
ihr wollt. Ich habe auch noch eine kleine Songvorschlag. Leider finde ich die irgendwie nicht mehr bei Spotify, aber die Band Weimar, die ehrlichen Deutschrock macht, mit so Texten, wo man... wo ich mich echt erst gewundert habe, wie das durch die Universal-Endabnahme geht. Aber leider finde ich das alles nicht mehr. Schade eigentlich. Aber naja, gut, ja. Dann das nächste Mal. Nee, also echt, ich muss direkt mal mit Universal Kontakt aufnehmen. Das ist also was wie...
Nee, da, hoffentlich schreibt mir ein Mitarbeiter, damit man so ungefähr... Ich will es einfach nur verstehen. Ich darf es wahrscheinlich nicht in der Sendung vorlesen. Aber es wird mich wirklich interessieren. Vielleicht schreibt mir auch keiner. Wir machen kurz Pause, weil wir jetzt viel... Sonst ist das hier eine Podcast-Aneignung der ganz unangenehmen Art. Und dann haben wir noch einige Themen zu besprechen, Jan.
Wir müssen über toxische Podcasts müssen wir sprechen. Wir müssen über...
Toxische
wie immer,
Podcasts.
Ja, und es gibt... Also grundsätzlich, ich habe so ein paar rhetorische Tricks, die ich jetzt gerne in unseren Podcast einflechten lassen möchte, um mich selber so ein bisschen intellektuell zu elevaten und dabei ganz subtil der kompletten Hörerschaft, aber auch dir das Gefühl zu geben, dass ihr eigentlich intellektuell minderwertig seid alle. Und dass ich als Einziger eigentlich check, wie die Lage läuft und wie der Hase läuft vor allen Dingen. Da habe ich ein paar Tricks mir aufgeschrieben, die würde ich gleich mit dir gerne durchgehen. Dann machen wir so ein NLP-Seminar hier oder so ein kleines bisschen Rhetorik-Seminar habe ich mir vorgenommen, heute bei Fest und Flauschig zu machen.
Sehr gut. Ich pack noch, Entschuldigung, bevor ich es vergesse, wenn ich schon über Fela Kuti rede, dem großen afrikanischen Erfinder des sogenannten Afrobeat, also der wirklich die Rhythmen, Ginger Baker hat sogar mit ihm lange Musik gemacht. Ginger Baker, der Schlagzeuger von Cream. Und der hat natürlich Fela Kuti viele politische Songs gemacht. Und ein Song von ihm heißt Zombie und damit hat er die nigerianische Regierung angegriffen, beziehungsweise die ausführenden Soldaten und sie als Zombies bezeichnet. Ganz bekannter Song von ihm, Fela Kuti mit Zombie, packe ich auch noch auf die Liste. Damit ihr überhaupt mal hört, was für Musik dieser Mann gemacht hat. Das ist nämlich auch ein Teil von kultureller Austausch, wenn man sich überhaupt mal anhört, was es so alles an Musik gibt. Und Spotify ist immer noch ein Musikstreaming-Dienst, der euch die Möglichkeit gibt, richtig Multikulti zu werden, indem ihr Musik aus der ganzen Welt euch anhören könnt. Nicht immer nur diese 2 Minuten Autotune-Songs, wo ihr dann denkt, Alter, der Typ fühlt was, obwohl er nur 3 Worte singt. Hört auch ein bisschen geile Musik. Wir machen kurz Pause.
Bis gleich.
Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek. Hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf neben dran und schmeißt 10 Gläser genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet. Okay? Bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, hab den an der Krawatte gepackt und hab gesagt, wenn er seine Eimer in Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige. Geh wieder zu meiner Frau. Füße geblutet. Er schmeißt wieder ein Glas, er kriegt von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist? Ich war der große Buhmann.
Nee.
Und ich habe noch Geldstrafe gekriegt.
Ja, so ist das alles. Das Leben ist undankbar, ungerecht. Aber ihr seid in einem Schutzraum. Ihr seid nämlich in eurem Bett, habt euch kuschelig gemacht. Gerade in der Pause nochmal einen Tee aufgebrüht. 2. Aufguss, immer noch besser als der 1. bei den meisten Grünteesorten, wisst ihr alle selber. Es ist die Sendung zum Runterkommen. Es ist die Sendung, wo 2 Leute, die sich manchmal viel zu wichtig nehmen und denken, sie sind irgendwelche Kings, hier über alles urteilen und labern. Dabei sind wir bloß 2 dusselige Schwanzköpfe manchmal. Auch apropos Schwanzköpfe, nach der letzten Sendung hier mit diesem dicke Laber, was wir da
ja, das
haben.
Tut mir auch leid, weil mich viele auch. Leute mit einem kleinen Penis
ich
haben sich angesprochen
bei Leuten,
gefühlt.
Nee, ich habe mich bei Leuten entschuldigt dafür, wirklich ja. so
richtig dumm.
Manchmal sind wir auch einfach dumme Typen.
Ja. Nein, nicht manchmal.
Apropos dumme Typen.
Schon immer dumm. Also wir sind schon immer dumm. Doch. Und muss auch mal sagen, die Sendung war heute, fand ich, von so einer besonderen tiefgründigen Dummheit auf eine Art. Das gefällt mir richtig gut und das ist ein schöner Ausgleich, weißt du, zu der Fernsehsendung, wo dann immer jedes Wort sitzt und so, was man sich auch mal schön verlabert. Und ich finde, ein Podcast ist dafür da, um den Leuten da draußen das Gefühl zu geben, dass sie zwar in ihrem privaten Umfeld nicht, aber wenigstens ein paar Trotteln geistig überlegen sind. Das ist der Sinn von einem Podcast. Ich finde es top-down immer schwierig.
Richtig.
Ich finde es blöd, wenn man Podcasts macht oder Podcasts hört oder Podcasts produziert, wo die Hosts diejenigen sind, die immer immer oben sind, die immer Bescheid wissen, die, wo man einschaltet, weil man was lernen will, weil man Ratschläge will, ja, von klugen Leuten lernen und so. Nee, so geht ja Lernen nicht. Es ist ja nicht so, funktioniert ja Lernen nicht. Lernen funktioniert durch Einsicht.
Lernen tut man auf der Straße.
Ja, und ehrlich gesagt, und ich sehe mich als...
Meine Schule war die Straße.
Und ganz ehrlich, das merkt man so ein kleines bisschen. Natürlich sind wir wahnsinnig dumm, aber das ist auch befreiend, wenn man das erstmal erkannt hat. Stell dir mal vor, du bist Markus Lanz und du musst die ganze Zeit mit dem rumlaufen, mit diesem Nimbus, dass du ein schlauer Typ bist. Und auch so tun, als ob, ich bin so froh,
ja,
doof zu sein, ehrlich.
Dass wir uns aus der Klugheit freigespielt haben. Dass wir uns aus dieser Region entfernt haben, schon vor langer Zeit.
Und stell mal vor, du bist Akademikerin oder Akademiker und bist dumm. Und dann fängst du an, mit deinen Titeln rumzuschmeißen. Dann wird dir deine Professur auf einmal wichtig. Oder dein Doktortitel. Und hast du vielleicht nicht mal einen Doktortitel, aber du hättest gerne einen. Und das versetzt dich in so viele Zwänge. Das ist so unentspannt. Lieber schön doof sein und ab und zu mal was Schlaues sagen, als andersrum.
Und ab und zu auch mal merken, dass man sich vielleicht doch mal ein bisschen zu wichtig genommen hat oder sonst was. Ich kann eine kleine Geschichte erzählen. Ich muss es einmal kurz jetzt machen, ganz kurz, Jan. Es hat bei mir, ging schnell, vorletzte Woche noch überlegt, gehe ich zu Willie Nelson, Tickets zu teuer, ich Philipp angerufen, lass uns eine kleine Tour machen. B- und C-Städte, da werden sich jetzt alle bedanken. Ich sag nämlich einmal kurz die Städte auf. Ab morgen, Montag.
Verstehe ich das richtig, dass du jetzt veröffentlichst, dass die große Olli Schulz statt Willie Nelson Tour.
Es ist keine große Tour. Ja, die kleine Olli Schulz Club Tour
durch die B- und C-Städte.
Durch die B-, C- und D-Städte in Deutschland.
Ich bin mal gespannt, was Philipp Stürer und du für B-, C- und D-Städte halten. Ich bin auf eurer Seite, Leute. Ich bin gegen Olli. Alle, was jetzt kommt, sowieso jetzt schon. Schieß mal los.
10 Städte. Wir fangen einmal am 23.04. in Magdeburg.
Ist keine B-Stadt, ist eine A-Stadt. Ist eine A-Stadt. Für mich eine A-Stadt, Magdeburg. Hauptstadt.
Wirklich?
Hauptstadt von Sachsen-Anhalt.
Im Osten eine A-Stadt, im gesamtdeutschen Bereich eine B-Stadt, würde ich sagen. Dann kommt Osnabrück. 24, ewig nicht mehr in Osnabrück gewesen. Mag ich total gerne.
Ist das für dich mehr oder besser oder schlechter als Magdeburg? Also B oder C, was ist Osnabrück für dich? Gleich.
Also wenn ich in Magdeburg auf der Bühne stehe und am nächsten Tag denke ich, ein Glück, dass wir morgen in Osnabrück sind. Und wenn ich dann am nächsten Tag in Osnabrück tränke, stehe ich auf der Bühne und denke, ah, gestern in Magdeburg war geiler. Es ist jeden Tag, wird die Festplatte neu. Dann geht's weiter mit Lea, oh, schön mal wieder im friesischen Gebiet spielen. Dann Chemnitz, dann Dresden, dann Ludwigsburg, da war ich ja, glaube ich, noch nie oder einmal vor Ewigkeiten. Dann Darmstadt, da freue ich mich drauf, habe ich eigentlich immer gute Konzerte gehabt. Am 2.5. Darmstadt, am 4.5. Kaiserslautern, Alter.
Hey, Kaiserslautern, da freue ich mich so drauf. 1. FCK Betzel.
Eine der Städte, wo ich echt immer nur durchwachsen die Leute ranziehen kann, was vielleicht daran liegt, dass ich einmal am Betzelberg war und hier öfter mal erzählt habe, wie assig die Fans vom Kaiserslautern sind, vom Fußballverein. Aber auch gute Konzerte gespielt. Im Kammgarn spiele ich. Da war ich immer nur im Kleinladen. Ich glaube, ich spiele diesmal auch wieder nur im Kleinladen. Keine Ahnung. Dann geht's in eine meiner geliebten Städte, in einen Club, den ich seit 20 Jahren besuche, und zwar nach Düsseldorf ins Zack. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist irgendwie, das ist stabiler, kleiner, schöner Laden, wo ich viele, viele Jahre schon immer wieder residiere. Und Tourabschluss ist dann in Karlsruhe am 6.5. oder Karlsruhe oder wie ich sag's
mal falsch, Karlsruhe für mich. Betonung liegt auf dem Rills. Karlsruhe. Karlsruhe, so muss man sagen.
Das sind die Tickets, die auf alle Fälle so günstig wie möglich, 30 Euro, glaube ich, insgesamt mit allen drum und dran, könnt ihr ab morgen früh um 10 Uhr ein Ticket kaufen, wenn ihr Lust habt, noch mehr über musikalische, kulturelle Aneignung. Ich werde lange Monologe auf der Bühne halten zu diesem Thema.
Cool. Nein, Quatsch. Sounds like fun.
Es gibt ganz viel Musik, es gibt Stories, die ich hier nicht erzähle, die ich extra aufspare für meine Fans, die
sich
die Mühe machen, zu den Konzerten kommen.
Wirklich?
Ja, so ist das, Jan. Also, mehr wollte ich gar nicht sagen. Es ist soweit. Diese kleine Tour hat Philipp Stürer ganz spontan, ganz schnell aus dem Ärmel geschüttelt für mich. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns sehen. Und ich freue mich drauf, wenn ihr vorbeikommt. Toll, das war genug
Werbung. Nochmal ganz kurzer Nachtrag zu Kaiserslautern. Ich grüße mal an dieser Stelle den Fußballspieler Terence Boyd, der beim 1. FCK spielt, beim 1. FC Kaiserslautern spielt. Weißt du warum? Terence Boyd, Jahrgang 91, gebürtiger Bremen-Norder. Und wir Bremen-Norder, wir riechen uns, wir kennen uns natürlich. Also ich kenne es nicht persönlich, aber man spürt es irgendwie, es gibt eine Art von Schicksalsgemeinschaft. Und mir ist aufgefallen, weil es gab einen Tweet der mir aufgefallen ist. Ein Twitter-User schrieb, wusstet ihr, dass Terence Boyd gebürtiger Bremer ist? Unglaublich. Hashtag Betze. Darauf antwortet Terence Boyd selber, gebürtiger Bremen-Norder. Kenn mich nicht mal in der Innenstadt aus. Lachsmiley. Und das muss man vielleicht mal sagen, Shoutout an alle Vorstadt-Boys und Girls da draußen. Es gibt Leute, die wachsen in Stadtteilen auf, die zu einer Stadt gehören, die aber niemals in diese Stadt selber reinfahren. In Bremen-Nord sagt man, wenn man nach Bremen reinfährt, wir fahren in die Stadt. Ich kenne mich in der Innenstadt nicht aus. Ist was völlig Normales und das haben die Leute gar nicht verstanden. Terence Boyd hat da drunter.
Also Hamburg hat man immer gesagt, wir fahren heute in die Stadt.
Genau, in Bremen auch. Wir fahren in die Stadt und ich war in meinem Leben, bis ich glaube ich 12 oder 13 war, vielleicht 4 oder 5 Mal an hohen Feiertagen.
In der Stadt.
In der Stadt. Und da kam man alleine sowieso nicht hin, weil man mit der Bahn eine halbe Stunde fahren musste und spätestens ab Bahnhof Burg, dann Bahnhof Burg, Oslepshausen, Walle, das war die Strecke, wo man safe abgezogen wurde auf diesen 3 Stops, wenn man alleine unterwegs war. Deswegen hat man sich eigentlich nie über Bahnhof Burg hinausgetraut, sondern blieb immer schön in Bremen-Nord. Die Grenze ist die Lesung. Terence Boyd, Shoutout nach Kaiserslautern. Represent, Bremen-Nord represent, genau richtig. Lass sie nicht unterkriegen. Wir halten zusammen, wenn du irgendwie mal Kohle brauchst oder so, oder mal einen Tipp, einfach mal Bescheid sagen. DMs sind open.
Also, für dich, hast du hast hier immer ein Stein im Brett bei Jan Böhmermann, ja, kann man
hast
sagen.
Du, ne? hast du Leute, die aus Stelling ist dein Stadtteil, ne?
Ja.
Mhm. Weißt du, Promis, die aus Stelling kommen, wo man auch weiß, dass sie da stolz drauf sind, dass sie das erzählen, wo ihr in Kontakt vielleicht noch seid, Stellinger Stammtisch?
Nee, aber es wohnt kein Promi in Stelling. Allerdings ist vor ein paar Jahren der von mir sehr verehrte und ein großer Bewunderer seiner Musik, Bernd Begemann, nach Stelling gezogen. Ach. Tatsächlich. Bernd Begemann, der Liedermacher, Songwriter, den ich als Einfluss, klingt immer doof, aber die habe ich vor 25 Jahren auf der Bühne gesehen und habe gedacht, was der macht, will ich auch machen, ungefähr so ein bisschen. Kann man es immer einfach zurückgeben. Und der ist irgendwann tatsächlich in meine Heimatregion nach Hamburg gezogen. Ich hoffe, er kennt sich so gut aus wie ich im Niendorfer Gehege, hat schon Freunde beim Hagenbeck Tierpark, weil mein Opa hatte mit damals einen Freund, Johnny, der hat gearbeitet.
Ja, hast du schon erzählt,
Weiß man alles.
Kennt man alles.
Kennt man schon die alten Geschichten.
Kannst du in Leon und in Osnabrück auf der Bühne erzählen oder in Magdeburg, das brauchst du hier nicht mehr erzählen.
Das mache ich nicht. Okay, jedenfalls, wer wohnt denn sonst noch in Fegesack? Außer vielleicht, kommt die Team Scheiße auch aus Fegesack?
Team Scheiße kommt aus Bremen-Nord. Jürgen Trittin kommt aus Bremen-Nord.
Team Scheiße bringt neue Platte raus im März, also freue ich mich schon sehr
drauf. Ja, wobei ich letzten Song gut, aber ich würde sagen, nicht ganz so gut wie welcher? Viele. Der hier mit, hier Opa links, Elfmeter links, rechts, wie heißt er noch? Warte mal. Team Scheiße, Scheiße eingeben bei Spotify, Team Scheiße, da bin ich auch schon. Letzter Song hieß, ist ein neues Single rausgekommen? Safe Word Einzelfall.
Ist schon eine Single draußen.
Es sind drei neue
Songs. Rauf auf die Liste.
Elfmeterschießen ist der letzte Song. Und Safe Word Einzelfall. 1,36, Spotify-Länge, habe ich noch gar nicht gehört. Ganz neu, kein Play. Muss gestern rausgekommen sein, vorgestern. Ganz neu. Ach, guck.
Ja.
Ja. Also Team Scheiße,
noch nicht gehört.
Jürgen Trittin, ich komme auch aus Bremen-Nord. Terence Boyd. Also im Grunde genommen, wir sind ein Promi-Stadtteil.
Die großen drei.
Ja, wir sind ein Promi-Stadtteil. Bremen-Nord ist gut, ist wirklich gut. Wobei ich in Gröppeling geboren wurde, das ist eigentlich technisch nicht Bremen-Nord, aber wir sind schnell wieder über die Lesum zurückgezogen nach Bremen-Nord. Ist ein guter Stadtteil. Sicher okay. Vor Erderwärmung und wenn der Klimawandel kommt und der Meeresspiegel steigt, Bremen-Nord ist safe. So, pass auf, ich habe was auf dem Zettel stehen, Olli, jetzt kommt's.
Mhm.
Und zwar, ich habe mir folgenden Satz aufgeschrieben. Ich plane jetzt neu eine Rhetorikoffensive. Wir liebäugeln ja immer ein bisschen mit Image und so und wir machen ja gerne ab und zu mal was Neues. Und jetzt kommt's, ich habe mir folgendes aufgeschrieben. Ich möchte in Zukunft rhetorisch in diesem Podcast allen das Gefühl vermitteln, dass ich ihnen geistig überlegen bin. Aber aus Mitleid mit denen, also allen, die dümmer sind als ich, sage ich das natürlich nicht offen, sondern ich benutze immer, wenn ich quasi über andere Leute spreche oder über das spreche, was andere Leute denken, immer diese sehr offene Formulierung, vielleicht machen sie das unabsichtlich. Also die aus meiner Sicht Dummheit der anderen Menschen als Versehen nach außen rausframen, um so ein bisschen so eine Menschenfreundlichkeit durchscheinen zu lassen. So nach dem Motto, ich möchte nicht judgen.
Oder ein bisschen herablassen auch, die sind so dumm, die raffen es einfach.
Nee,
die
können nicht besser. Vielleicht entweder ist er dumm, der Olli, vielleicht macht es er einfach nicht absichtlich. Naja, und
großmütig.
Ja, und vielleicht ein kleiner Hinweis an alle Leute, die selber mal planen, Podcasts zu starten oder irgendwie, wo die Beziehung irgendwie nicht so richtig in Schwung kommt und man sich fragt, was machen wir denn jetzt noch? Wie kriegen wir irgendwie die sich langsam einschleichende Langeweile, wie kriegen wir die aus unserer Beziehung rausgebürstet? Wenn ihr plant, einen Podcast zu machen, ganz wichtig, gerade wenn man so private und berufliche Verhältnisse vermischt, niemand, der in performativen Zusammenhängen sich auffällt, hat sich selber im Blick. Sobald du die Bühne betrittst und sei es nur von einem Podcast-Mikrofon, bist du eigentlich frei. Wild. Also nicht die Band, sondern dann kannst du eigentlich von jedem überall reingebissen werden, weil dann machst du dich natürlich dann ordnest du dich den kritischen, judgy Blicken des Publikums unter. Niemand, der auf einer Bühne steht, hat sich selbst ganz im Blick. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein, wenn man sich als eine Überfigur inszeniert, mit intellektueller Übersicht. Das sollte man am allerbesten sowieso nicht auf Bühnenperformances, machen. Lieber in Schrift, lieber lange, lange, wenn man wirklich Recht hat, dann schreibt man einfach ein Buch. Dann braucht man nicht Podcasts machen, wenn man echt Recht hat. Wenn man weiß, wie der Hase läuft, dann machst du keinen Podcast. Ehrlich nicht.
Und wenn ihr ein Pärchen seid, bei dem es sowieso nicht so richtig gut läuft gerade,
ja,
dann macht doch einfach einen Pärchen-Podcast, dann dauert es noch ein Jahr, dann seid ihr endlich auseinander. Dann habt ihr es geschafft.
Also, meinst du?
Für viele sind auch zu, viele Pärchen wollen sich eigentlich trennen, weil einer den anderen scheiße findet oder beide sich scheiße finden oder der eine sagt, oh Alter, was habe ich hier für einen Irrsinn gemacht?
Oder sich selber oder sonst was. In der Beziehung sich selber anfängt scheiße zu finden, das ist das Allerschlimmste. Also wenn man denkt, ja, ich finde den anderen ja gut oder die andere ja gut, aber ich merke, in ihrer oder seiner Gegenwart werde ich selber scheiße, ich halte das nicht mehr.
Ich werde selber zum Idioten, der zieht mich runter. Oh Gott.
Und dann bist du in einem Podcast-Vertrag mit Podimo oder sowas und kommst da nicht raus. Und dann?
Nee. Und dann musst du das Ding noch durchziehen eine Zeit und bist vielleicht schon getrennt. Aber die Hörer kriegen es nicht mit, weil ihr das alles super, super gut überspielt und es keiner mitbekommt.
Weißt du mehr als ich?
Naja.
Kriegst du da mehr mit als ich in deinem, wo du da in Berlin immer bist? Weißt du da mehr als
ich? In meiner Bubble, in meiner Vogue-Bubble?
Ja.
Nee, ich krieg nicht mehr mit.
Kriegst gar nichts mehr mit, ne?
Wir reden jetzt schon wieder so verschlüsselt, dass viele denken, worüber labern die? Ich kann
wir wissen selber nicht.
Den beiden nicht mehr folgen.
Wichtig ist, wenn man auf einer Bühne steht, hat man sich selber nie im Blick. Nie ganz im Blick. Also man sollte natürlich gucken, wohin man tritt und dass man einigermaßen alles richtig macht. Aber man ist freiwillig. Man ist komplett offen. Das ist nun mal so, wenn man auf Bühnen ist. Da kann man auch nicht dann sich beschweren oder sich, oh, ich finde es aber, ja, aber wenn jetzt Leute, wenn ich mich scheiße auf der Bühne verhalte, aber Leute sagen, dass ich mich scheiße auf der Bühne verhalte, dann ist das von den Leuten, denen das auffällt, ist das dann aber scheiße. So, das ist autoritäres Denken, wenn man so denkt. Dass man auf der Bühne steht und dass alle auf die Knie gehen sollen und denken sollen, ja, Wahnsinn, genial, genial, genial.
Das hat, gab's früher, hieß es größenwahnsinnig, heute heißt es einfach
Hybris. Hybris. Na, Brigitte Hybris, die berühmte ehemalige Bundesministerin Brigitte Hybris.
Gibt's einiges. Willst du eigentlich noch über Friedrich Merz und Strack-Zimmermann reden?
Nee,
und
das sind so Diskussionen, die interessiert mich gar nicht. Also
ehrlich gesagt interessiert mich das auch nicht, weil ich auch sagen muss, Politiker generell abfeiern, egal wer. Ich halte es da immer noch bei Lemmy vom Motorhead, der gesagt hat, Politiker machen eine Sache alle gleich und zwar sie lügen dich an. Sie erzählen dir irgendwas, was sie nach der Wahl nicht halten. Und auch wenn einer mal einen kurzen geilen Moment hat oder hier was macht, so, ne, würde ich mich nicht dazu hinreißen lassen, für irgendeinen Politiker
Sympathie zu zeigen. Das ist mir zu pessimistisch, das ist mir kulturpessimistisch. Finde ich nicht gut. Aber als ich Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum ersten Mal gesehen habe in ihrer Vampirverkleidung, habe ich ehrlich gesagt, mein Gott, was mit Farin Urlaub los. Dieser verdammte Krebs.
Echt?
Aber es ist. Ich dachte, Farin, Farin macht ein neues Album. Dann habe ich das Racing-Team
vermisst. Aber Bela ist ja eine Vampir, deswegen wäre das gar nicht sein Look
gewesen. Weiß Bela, dass Farin als Vampir auf Tour geht?
Ja, dass Farin jetzt den Look von Bela kopiert als Agnes Strack-Zimmermann.
Ey, und aber alleine für diese Humorlosigkeit, wie der Friedrich Merz sitzt, irgendwie der noch 2006 bei dieser komischen Veranstaltung, wo man auch gar nicht weiß, was es da für Netzwerke gibt, dass Politiker glauben, dass sie da hin müssen. Also warum denkt Annalena Baerbock...
Ja, vor allem, das ist ein bisschen wie bei Helge Schneider. Warum geht er zu Maischberger? Warum geht man zu Sachen, weil man vielleicht doch nicht mehr zu viel zu Hause rumhängen will? Wenn man denkt, ich muss auch mal wieder unter Menschen oder so. Keine Ahnung.
Das waren ja alle da. Lars Klingbeil war da, Friedrich Merz war da, Marie-Agnes Strack-Zimmermann war da. Alle waren da bei bei dieser komischen Aachener Angelegenheit.
In die Rocker, Lars Klingbeil war auch da.
Ja,
mit Toko-Shirt, oder
der
was?
Der hat zwischen seinen Konzerten in Leer, Magdeburg und Osnabrück noch mal schnell einen Auftritt in Aachen eingeschoben.
Ein was macht der eigentlich? Gemacht, ne?
Ey, Lars Klingbeil, der hat echt Glück. Weil bei dem läuft's eigentlich. Im Grunde genommen, der macht die ganzen unattraktiven Scheißsachen, muss Olaf Scholz ausbaden. Diese ganzen Nerven. Mhm. Und er ist schön von Ortsverein zu Ortsverein tingelt. Ja. Ab und zu mal nach Südamerika, da mit Jeremy Corbyn irgendwie einen Kaffee trinken oder so in London. Der ist schön unterwegs. Der macht die SPD fit für die Zukunft.
Während Olaf spielt Keyboards bei Chocotronics nebenbei auch noch. Also.
Und macht irgendwie so ein Praktikum noch Klima ins Land. Ist auch noch am Wochenende. Am Wochenende.
Macht alles. Der ist überall am Start, Lars Klingbeil.
Liebe Grüße. Shoutout Lars Klingbeil. Ganz.
Wir haben uns das letzte Mal gesehen bei engem Konzert. Ich glaube, bei Aki Bosse war er auch. Da habe ich ihn getroffen. Mit Trainingsjacke.
Er ist so groß. Man sieht ihn immer sehr gut. Der ist sehr groß. Lars Klingbeil ist ein großer Typ.
Der ist echt groß, das denkt man, ist ein riesiger Teddybär.
Ja.
Was ich nett meine. Ich habe übrigens ganz viele Nachrichten bekommen, wieder Local Heroes, Leute, die uns verschicken. Machen wir am Mittwoch wieder. Und ich kriege auch immer Einladungen von Läden, wo wir dann essen gehen sollen, wenn wir die beworben haben hier oder darüber Tipps gemacht haben. Mein Motto ist immer noch, never meet your local heroes.
Ja.
Also wirklich, deswegen gehen wir da.
Es war eine große Enttäuschung, als ich in Bunny's Baguette saß und das nicht meinen Träumen entsprochen
deswegen
hat.
Deswegen never meet your local heroes. Den Gag habe ich vom Hörer. Never meet your local heroes.
Sehr gut. Ich habe übrigens von dem
Restaurant. Ich habe noch eine erst.
Achso, Entschuldigung. Hm? Nee, bitte. Nee, mach du, Olli. Komm, mach du. Bitte, gerne. Nach dir. After you.
Erinnerst du dich daran, dass ich hier vor ein paar Wochen erzählt habe, ich werde nicht immer so viel Privates erzählen, aber ich wohne nicht weit entfernt von einer Schule. Und da sind immer die coolen Mädchen, die sind bei mir unter meinem Arbeitszimmer am Fenster, rauchen und hören über Handy Mucke. Ich stand mit meinem Shazam mit geöffnetem Fenster hier, weil ich wissen wollte, was sie da gehört haben. Das war damals Domiziana oder so, mit kein Benzin oder so, habe ich auf die Liste gepackt. Und ich wohne, wie gesagt, nicht weit von der Schule entfernt. Ja. Und dann war neulich das Fenster wieder auf. Und dann habe ich einen Streit mitbekommen.
Oh oh.
Vielleicht 9., 10. Klasse. 4 Mädchen standen um ein Mädchen und haben die so rund gemacht. Und ich saß hier oben, hab geschrieben und mir ist echt das Herz gebrochen, weil junge Menschen eine Erbarmungslosigkeit in sich tragen und eine Härte manchmal, die ich auch aus meiner Kindheit, weil wenn man jung ist, hat man alle Gefühle, man ist der Sterblichkeit noch weit entfernt, sag ich mal, von dem Gefühl und du bist ein harter Brocken. Und die haben dieses Mädchen, zu Recht oder nicht, also eine hat sie angeschrien, die anderen standen nur rum und ich habe mir das dann so reingezogen und ich wäre fast nach unten gegangen, aber man soll ja nicht in die Natur eingreifen, deswegen habe ich nichts gemacht jetzt, aber du weißt doch nicht, also du man kann ja nicht
wie Andreas Kieling hängst du mit so einem Tarnnetz in deinem Arbeitszimmer mit so einem da soll er nicht eingreifen, wenn jetzt die Antilope gerade gefressen wird von dem Löwen.
Und dann war das aber so.
Die Natur eingreifen.
Und dann hat
auch eine schöne Ausrede, die Zivilcourage. Warum haben sie keine Zivilcourage gesagt? Man soll in die Natur nicht eingreifen. Es war ein Banküberfall. Man soll nicht in die Natur eingreifen.
Es wird schon wieder so geckig.
Ja, aber erzähl, was war? Gesagt,
die eine hat dann das andere Mädchen, sie meinte, und jetzt pass mal genau auf, du bist nicht in diesem Kurs mit drin, weil wir dich nicht haben wollen, weil du intrigant bist. Und weißt du was, Gott, das Alter. Wissen alle in der Schule und deswegen wenden sich immer mehr von dir ab. Und die andere hat irgendwann angefangen zu weinen und ich stand hier und dachte, oh, jetzt reicht's aber, jetzt ist gut, vielleicht hast du recht, aber jetzt reicht's wirklich. Ja. Dann hat die noch 2, 3 persönliche Sachen rausgeholt, wo ich so dachte, oh, das würde ich selbst nicht sagen. Und dann sind die 3 Mädels abgehauen und die eine saß hier noch und hat geheult. Und ich denke so, diese Härte, die du in deiner Jugend oder als junger Mensch manchmal hast, über die du gar nicht so im Klaren bist, was du auch für Verletzungen anderen Menschen mit einbringen kannst. Ich weiß nicht, warum es da gerade ging und wer es eigentlich urteilen, wer recht oder nicht hätte. Vielleicht hat die andere sich auch intrigant verhalten, aber diese Härte, mit der Menschen rumgemacht wird oder man auch das Gefühl hat, so jetzt bin ich mal dran. Und das ist nun mal so, wenn du sehr jung bist und vielleicht dann aus der Pubertät rauskommst und denkst, so ich sehe das ja bei großen Vorbildern, bei Erwachsenen, wie die sich so manchmal, jetzt habe ich den aber rund gemacht oder dem was gesagt, dieser Stolz, wenn man so seine Meinung durchgesetzt hat, der aber auch manchmal unüberlegt ist, was man sich da für Verletzungen in jungen Jahren holen kann. Und dann habe ich dieses Mädchen heute Morgen, als ich mit Juri draußen war, gesehen und habe sie so angeguckt, so schon morgen. Es ist ja auch wirklich so, mir fällt auf, dass wahnsinnig viele junge Menschen wieder angefangen haben zu rauchen, auch hier vor der Schule, so wirklich so 9., 10. Klasse, stehen die Mädels hier, es ist irgendwie wieder cool geworden. Ich kämpfe seit Jahren dagegen aufzuhören, deswegen werde ich das jetzt nicht glorifizieren oder toll finden. Jedenfalls wollte ich das einfach nur erzählen, habe ich dann dieses Mädchen angeguckt. Ich konnte jetzt nicht sehen, ob sie gebrochen ist durch dieses Ding oder sonst was. Ich meine, ich bin ja sowieso so ein alter Psycho, den junge Menschen auch von Natur aus auch nicht mehr angucken. Aber man beobachtet manchmal so Sachen, die einem wirklich das Herz zerreißen. Die Geschichte hat jetzt keine Pointe. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Kennst du das auch noch aus Schulzeiten, wenn man hat auch gewartet, man hat sich in der Klasse gestritten. Ich habe mal so in die Fresse gekriegt vom Klassenkameraden, der einen auf mich gewartet hat. Und das war viel zu doll, mir viel zu doll in die Fresse gehauen. Yeah. Aber auch danach hat er das gemerkt, weil es einfach weil man viel zu übertrieben ist und viel zu doll ist. Und das ist eine Sache, die mir das Herz zerreißt, umso älter ich werde.
Und vor allem diese Psychosachen, also wenn da so ein Opfer ausgemacht ist, dann werden die irgendwie fertig gemacht und dann so super erbarmungslos. Und wenn man so jung ist, einfach nicht checkt, wann es gut ist. Also wann der andere es verstanden hat oder die andere es verstanden hat. Das levelt sich aber alles meistens, also bei vielen Leuten. Im Laufe der Zeit.
Natürlich, ne? Natürlich, aber trotzdem sitzt du hier so als emotionaler Endvierziger und kriegst das so mit, deine eigene Kindheit, die eigene Erinnerung kommen und du denkst so, oh bitte hör jetzt auf, dieses Mädchen fertig zu machen. Wahrscheinlich hat sie Scheiße gebaut. Das hört die Argumentation, aber man ist so erbarmungslos und das ist einfach nur eine Geschichte.
Hey Olli, du bist ja kein Musical-Fan, ne? Aber ich muss echt sagen, das Musical, wo ich am meisten Sätze in solchen Situationen, die immer irgendwie durch meinen Kopf schwirren, es ist wirklich Hamilton, ne? Das läuft ja in Deutschland, da wo früher Cats war, im Operettenhaus wird gerade die deutsche Version gespielt. Ich folge diesem Account bei Twitter und denke jedes Mal, eines Tages, wenn ich in Hamburg bin, erstmal auf dem Weg, Panzermuseum, Munster, muss ich auf jeden Fall noch raus, mache ich auf jeden Fall noch. Alle Panzer sollten ins Museum, die geopolitische Lage gibt es nicht her, da fahre ich hin. Dann Miniatur Wunderland, die neue Welt angucken. Ich habe gesehen, wie sie die Brücke eingebaut haben, wie Gerrit und sein Bruder die Brücke eingebaut haben. Habe ich Philipp von Deichkind empfohlen, der wollte auch unbedingt Miniatur Wunderland, habe ich schon erzählt? Nee. Habe ich das schon erzählt?
Nee, ich glaube nicht.
Deichkind waren ja da und haben über Miniatur Wunderland gesprochen. Und dann habe ich Philipp direkt gesagt, ey, du musst da unbedingt, das ist mega geil. Und dann auf jeden Fall Hamilton gucken im Operettenhaus. Ich hoffe, dass sie durchhalten.
Aber ist es die deutsche Variante?
Es ist die deutsche Variante, aber ich glaube, die Schlüsselsätze oder wichtige Sätze sind ganz gut übersetzt. Und ich habe von einigen gehört, die schon da waren, die gesagt haben, es ist wirklich toll, gerade wenn man es in Amerika gesehen hat oder in England, gut, dass man es versteht. Es ist toll gespielt, toller Cast.
Ich will dir jetzt nicht in die Parade fahren, aber mir haben ein paar Hörer geschrieben, nachdem du es mir der deutschen Variante erzählt hast, haben mir ein paar Leute geschrieben, lass dir für Jan keine Scheiße erzählen. Die deutsche Variante ist echt kacke.
Nein,
du musst jetzt auf Englisch anhören.
Das ist so ein bisschen wie mit Filmen. Willst du die synchronisiert gucken oder nicht? Also Leute, die in Deutschland ins Theater gehen und so viel Geld für eine Karte ausgeben, das sind eben, in Deutschland gibt es nicht die Kultur, dass man das jetzt so alles auf Englisch macht. Ich hätte es auch gerne auf Englisch in Deutschland gesehen, aber es gibt es auf Deutsch nur. Ich will es mir auf jeden Fall angucken. Aber pass auf, einen Satz, den ich toll finde aus diesem Musical. You have no control who lives, who dies, who tells your story. Du hast keine Kontrolle darüber, wer lebt, wer stirbt und wer am Ende deine Geschichte erzählt. Und das finde ich, find ich total, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt gerade drauf kam. Ach so, genau, weil man nicht weiß, was jetzt stimmt oder was nicht stimmt und dieser komische Wille, dass man irgendwie gewinnen will zu Lebzeiten. Aber wenn man irgendwie mit dem Bewusstsein durch die Gegend läuft, dass du sowieso keine Kontrolle darüber hast, was aus dem, was du tust oder aus dem, was du denkst, eines Tages mal wird, weil du hast keine Kontrolle darüber, wann du stirbst, wer zuerst stirbt und vor allen Dingen, wer und ob
dein... Und was die Leute über dich erzählen.
Was die Leute über dich erzählen und vor allen Dingen, ob das überhaupt ein Thema sein wird. Und wenn man das irgendwie so verinnerlicht hat und auch ein schöner Satz, History has its eyes on you, ist glaube ich auch nichts, was aus diesem Musical originär ist, aber es ist so schön eindringlich da performt, dass die Geschichte immer schaut, was du tust.
Ich glaube, man kann sich Hamilton auf Amazon als Theaterstück angucken.
Auf Disney Plus.
Das glaube ich.
Auf Disney Plus. Auf Disney Plus.
Oder Disney
Plus. Mach das wirklich
mal. Das werde ich machen.
Also ganz ehrlich.
Weißt du was? Ich verspreche dir, bis zum nächsten Mal, ich gucke es mir diese Woche mal an.
Und ich habe dir nicht versprochen habe, habe ich The Man Who Wanted to See It All gesehen. Heinz Stücke. Und
hast du es angeguckt?
Ich habe es mir komplett angeguckt und ich muss sagen, du hast völlig recht gehabt. Es fängt langsam an und es fängt so ein bisschen anstrengend
an. Wie eine NDR-Doku, ne?
Ja, nichts gegen den NDR. Nicht, der hat es schwer, der hat es nicht leicht.
Aber wie eine etwas langweilige, also ich liebe ja NDR, aber wie eine langweilige NDR-Doku. Und dann, wenn er anfängt, Englisch zu reden, oder? Dann wird es auf
einmal. Genau, und dann denkst du auf einmal, Alter, der ja wirklich so ein kleiner, süßer Mann mit Halbglatze und irgendwie weit über 80 inzwischen, das fand ich auch faszinierend, dass der eben teilweise so lange weg war, dass er dann, dass er den Tod seiner Mutter nicht mitbekommen hat, sondern dann einen Monat später davon im Amazonas davon erfahren hat. Und dass er deswegen nie nach Hause kommen wollte, weil er dann das Gefühl hatte, am Ende seiner Reise zu sein, also das nächste, wo er sich mal mit seiner Familie getroffen hat, nach Jahren, nach Jahrzehnten, als er in Holland war und dann seine Schwester und sein Vater vorbeigekommen sind, für einen Tag, weil sie am Montag wieder arbeiten mussten und der Typ war halt komplett ausgeklinkt aus allem und er hat alles immer verpackt und nach Hause geschickt und auch echt geil beschriftet und das fand ich so die starken Momente, wo du gesehen hast, okay, aus diesem Menschen, der in so einem ganz normalen bürgerlichen Verhältnissen, kleinbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, der dann sein Leben verlassen hat, ist echt so ein großer Geist geworden. Das fand ich ganz toll. Und
finde ich auch, was man mal am Anfang erst nicht merkt, was genau. Man wirklich mit der Zeit erst nicht so, und dass das nun mal wirklich, der Antrieb ist mir nicht so ganz klar geworden, warum er das gemacht hat, weil er hat jetzt keine seelische Verletzung oder irgendwas, er ist aus so ein bisschen Naivität und Dummheit heraus in diese Welt geraten, also nicht böse, dumm, positive, ich meine, in so eine Gleichgläubigkeit, ich gucke mir einfach mal die Welt an und das finde ich halt so toll, mit so einem reinen Herz, Dummheit, völlig falsches Wort, Entschuldigung, mit so einer Reinheit, mit so einem reinen Herz und Naivität in diese Welt raus und Leute angesprochen und das gemacht und das hat mich da unheimlich berührt.
Ja,
und
wenn du siehst, was der für Exponate von der ganzen Welt mitgebracht hat, auch wie er alles akribisch archiviert und aufschreibt, das ist, ich glaube, ich würde sagen, das läuft im weitesten Sinne unter Kunst und zwar ziemlich groß und ziemlich empfunden und echt und 1:1 und das fand ich spannend und ich finde das auch spannend, ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, wie das denn zurzeit weitergeht mit ihm. Also er bekommt von dieser Gemeinde diesen Bungalow gestellt, wo er alle seine Sachen sortiert, kartografiert, wo er die Weltkarte mit den Linien hat, wo er überlang gefahren ist und das stellt wohl die Gemeinde Hövelhof, der Ort, wo er herkommt, aber es gibt da nicht nur positive Stimmen, es gibt Leute, die dem das so ein bisschen neiden und sagen, ja, der schmarotzt sich hier durch, aber da muss man wirklich mal sagen, da ist echt, Heinz Stücke ist echt ein Schatz, was für ein Glück, dass es den gibt. Und ich finde das, und wenn du dann seine alten Lehrkollegen siehst, also Leute, mit denen er die Ausbildung zusammen gemacht hat, das sind dann irgendwie so Fabrikbesitzer und irgendwie so saturierte Geschäftsleute und Handwerker und so. Und er ist so komplett raus wie so ein Außerirdischer zwischen denen. Das ist total toll. Also ich finde das toll. Ich
fand es trotzdem bitter, das Ende der Dokumentation wieder in dieser Wohnung zu sein, da irgendwo in Detmold oder in Paderborn.
Bei Detmold, wo er
ist und bei Detmold. Und dass er da so ist. Und das ist für mich sowieso die größte Angst vom Altsein, ist, du bist mit diesen ganzen Gedanken und Erinnerungen in deinem Kopf in irgendeiner Küche oder in einer Wohnung weit fern von dem Abenteuer, was dich dein ganzes Leben umgetrieben hat. Wie hält man das aus? Will man nicht wieder zurück dahin, wo man herkommt? Das ist die große Frage.
Aber sein Plan ist abgeschlossen. Also der hat sich irgendwann gedacht, okay, ich bin jetzt zu alt, ich kann nicht mehr reisen. Durchlebt er im Grunde genommen, so wie Eltern, wie Erwachsene, die Kinder bekommen, mit jedem Kind im Grunde genommen immer wieder ihre eigene Kindheit neu erleben und Dinge einfach, die man selber durchgemacht hat, aus der Ich-Perspektive auf einmal aus der Beobachterperspektive sieht. Ich glaube, für den ist es so. Also der hat halt keine Familie und keine Kinder, aber der hat ein riesiges Projekt und jetzt sortiert er das alles in sein kleines Privatmuseum. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass es das eines Tages als tolles Museum gibt, weil Wie toll.
Würde ich mir auf alle Fälle angucken. Ja. Schön, dass du dir das angeguckt hast. Das freut mich. Das ist nämlich eine sehr meditative. Ich habe mich gewundert, dass keine deutsche Produktionsfirma das gemacht hat, sondern ich glaube eine französische. Dass da keiner auf die Idee gekommen ist, sich das mal genauer anzugucken. Ich glaube, oder portugiesisch oder so. Ganz merkwürdig. Also ist es, glaube ich, keine deutsche Produktion.
Ich meine, es ist eine spanische Produktionsfirma.
Oder spanische,
You have no control. Who lives, who dies, who tells your story. Du weißt es einfach nicht. Vielleicht ist einfach Heinz Stücke aus Hövelhof uninteressant. Weil der den Deutschen vor Augen hält, wie klein sie vielleicht auch sind. Und dass man das vielleicht als Deutscher nicht versteht, aber als Spanier oder als holländischer Filmemacher. Und diese Freunde, die er überall hat, diesen japanischen oder diesen Fahrradmechaniker in Hongkong, den er immer noch schreibt.
Ja, diese.
Also das
geile Leute auch. Also wirklich, das ist auch ein tolles Gefühl, wenn du überall wirkliche Freunde in der ganzen Welt hast, die du durch deine Reise kennengelernt hast und nicht darüber, dass du ein Businesspartner bist oder ähnliches, sondern die einfach kennengelernt hast. Wo du gerade dabei bist, eine Sache, die mir immer wieder in die Timeline gespielt wird, man kann sich das nicht aussuchen, was die Menschen später über dich erzählen, wenn du tot bist oder so. Immer wieder kommt diese Johnny Cash-Aufnahme von 1983 bei Wetten, dass, wo er wankend Ring of Fire gesungen hat und immer mit der Überschrift Johnny Cash drunk as fuck in German TV. Die wahre Geschichte ist, dass Johnny Cash damals nicht besoffen im deutschen Fernsehen aufgetreten ist, sondern dass kurz 20 Minuten und eine halbe Stunde vor dem Auftritt seine Frau June Carter einen Anfall hatte, ins Krankenhaus Waisenhaus gebracht wurde, er nicht mit durfte, er in Deutschland war, June Carter, man nicht wusste genau, was mit ihr war, er eine Beruhigungstablette genommen hat, um überhaupt diesen Auftritt absolvieren zu können. Es wird aber immer noch gerne weitererzählt, oh, er war besoffen und er war außer Kontrolle. Und das ist bei ganz vielen Geschichten so. Ganz viele Geschichten stimmen einfach nicht, sind Räuberpistolen oder ähnliche Sachen. Irgendwie ist mir das nur gerade eingefallen, weil das irgendwie ziemlich wenig Leute nur wissen.
You have no control. Who lives, who dies, who tells your story.
Ja.
Man weiß es einfach nicht. Fest und flauschig, das war unsere Sendung aus dem Bett heute. Es begann schlau, ein bisschen spitz, dann wurde es großflächig, tiefgründig auf eine Art dumm, dann wurde es ganz unterhaltsam zwischenzeitlich. Kleine Giftpfeile wurden verschossen. Man weiß aber nicht von wem, ja, in welche Richtung und warum. Es wurden wieder mal so ein paar Informationen gestreut, wo wir beide schon sagen würden, wir wissen da mehr, aber wir können es aus juristischen Gründen nicht auserzählen. Weil wir sind nämlich...
Und wir wollen es auch nicht.
Wir wollen es auch nicht, weil es gibt Podcasts, die erzählen dann Sachen, dann kommt wieder der Anwalt oder müssen wieder Sachen rausgeschnitten werden. Das passiert bei Fest und Flauschig eigentlich wirklich nicht, ne? Also wirklich nicht.
Nee, passiert nicht. Nee, wir lassen alles drin, wir sind ja auch völlig
unbeleitet. Aber haben wir schon mal, mussten wir schon mal was aus juristischen Gründen rausschneiden? Mussten wir schon mal bei Fest und Flauschig
was
aus...
Ja, wenig, wenig.
Was mussten wir denn rausschneiden?
Irgendwas war bestimmt mal, aber das sind wirklich so minimal.
Nichts, was wir gesagt haben.
Aber
oder sowas.
Eine Sache nochmal, die mir so am Herzen liegt, weil ich heute länger darüber geredet habe. Ne? Die Geschichte von Musik, die Geschichte von kultureller Aneignung ist ein spannendes Thema. Darüber wird, ich finde wirklich, schaut euch mal zum Beispiel die Doku von Eric Clapton an, die es gerade auf Arte noch gibt. Ganz tolle Doku. Weißer Musiker, der Blues gespielt hat. B.B. King kommt nur an einer Stelle zu Wort und sagt, ich bin Eric Clapton sehr dankbar dafür, dass er überhaupt die Möglichkeit gemacht hat, der schwarzen Musik eine Plattform zu geben, weil Blues Musik der Unterdrückten ist und wir nicht die Plattform hatten, aber weiße Musiker auch dafür gesorgt haben. Es ist auch viel Austausch. Viele sind sich über die Ungerechtigkeit bewusst. Viele Musiker haben das lange unterstützt. Es gibt da so viel zu entdecken und das Thema ist meiner Meinung nach viel mehr wert als nur ein reines Politikum, sondern da kann man wirklich was über die Geschichte der Menschen auch verstehen. Wie Musik entstanden ist, warum, welche Kultur welche Musik gemacht hat, wo es einen Austausch gab, wer welche Musik mag. Tolles Thema, aber kein Thema, wo man mal kurz ein paar Zeilen sagen soll, der versteht es nicht oder sonst was. Mega gutes Thema. Setzt euch damit gerne auseinander, guckt euch ein paar gute Dokus an und vor allem hört Musik.
Ja, oder geht mal ins Berliner Stadtschloss und guckt euch mal das Bigger Picture zum Thema kulturelle Aneignung an und was so alles noch rumsteht bei uns, was wir mal so mitgenommen haben vor vielen hundert Jahren oder vielen Jahrzehnten. Und ich finde es ehrlich gesagt auf eine Art auch eine ungute Vermischung von zwei völlig verschiedenen Kulturen, wenn Helge Schneider beim Maischberger sitzt. Ist nicht auf eine Art auch irgendwie, auch irgendwie traurig? Ist nicht auch kulturelle Aneignung der Maischberger Redaktion, da sich so in die Welt des Jazz und der dann
die
doch...
Sollen Helge Schneider in Ruhe.
Die sollen Helge Schneider in Ruhe seine Kunst machen lassen und sie nicht mit Geld dazu zwingen, dabei in der Sendung aufzutreten. Dafür gibt es doch nun wirklich genug andere Leute, die froh sind, da bei Maischberger mal durchzulaufen. Ich weiß wirklich nicht, warum
er das macht. Ich würde mich freuen, Helge Schneider mal wieder live zu sehen.
Ja,
den
und zwar nicht bei Maischberger.
Legendäre Geschichte. 1993 bin ich bei Helge Schneider das erste Mal im Schmitz Tivoli gewesen. Er hatte Katzenklo, diesen Hit gehabt und seinen ersten Film gehabt, Texas. Die Leute kamen mit Sombreros an. Es war Volksverstimmung. Alle waren besoffen. Alle wollten Katzenklo hören. Helge kam auf die Bühne, damals schon, hat ins Publikum geguckt und gemerkt, ich habe keinen Bock, dieses Volk jetzt hier zu belustigen. Hat eine Stunde Jazz gespielt, bis die Leute genervt gegangen sind, nicht eine Ansage gemacht, ist in die Pause gegangen. Der Laden war noch halb voll, als er wieder kam. Und ich saß da, ich glaube, Markus Wiebusch war das. Ich weiß nicht, ich bin ganz genau, einem Freund von mir, mit dem ich zusammen da war. Und er kam auf die Bühne und hat dann eine Stunde oder anderthalb schon so Vollgas gegeben, geilste Gags gemacht, alles Mögliche. Und die Leute sind durchgedreht. Hat sich aber echt die Zeit genommen, den erstmal zu sagen, pass mal auf, ich mache ja nicht das, was ihr wollt. Eine Nummer, die ich nie vergessen werde. Ganz großer Akt gewesen damals, meiner Meinung nach.
Ja, aber auch legendär bei vielen Helge Schneider Konzerten. Ich war mal im Pier 2, auch da war das so, da merkte er schon, okay, das ist zwar Sitzpublikum, aber irgendwie hat das hier nicht das Niveau, wo ich Bock drauf habe. Und dann hat er wirklich erstmal den Saal so angefangen, so halb leer zu spielen. Vielleicht nicht halb leer, aber so ein Drittel oder sowas. Und ich war als Bremen 4 Reporter da eingeladen und sollte eine Rezension machen oder irgendwie berichten oder sowas. Dann hat er, glaube ich, danach soll ich nochmal ein Interview führen, wo er aber auch keinen Bock drauf hatte, was ich auch verstehen kann, wenn da so ein Typ mit so einer Bremen 4 Jacke, mit so einem Bremen 4 Mikrofon noch zwei Katzenklo-Gags abgreifen will. Übrigens auch meine einzige Begegnung mit Mirko Nonchef. Im Modernes hatte Mirko Nonchef mal, der mittlerweile gar nicht mehr lebt, die Legende von LOL, muss man ja inzwischen sagen, RTL Samstagnacht, der wahnsinnig schlecht gelaunt sich mal von mir weggedreht hat, weil ich ihm eine Scherzfrage gestellt habe, nach dem Auftritt im Modernes in Bremen und einfach nicht mehr wiedergekommen ist. So. Echt? Ja, wirklich. Hat er keinen Bock gehabt auf einen kleinen Wichser, der ihn nicht ernst nimmt als Comedian.
So war das.
Ach Gott, war das.
Leute, das war's für diese Woche.
Bis Mittwoch, macht's gut, ne?
Wir freuen uns auf euch. Habt eine schöne Woche. Tschüss.